Ich habe mich entschieden, ich folge Jesus. Ich kehre nicht wieder um. Wenn auch niemand meinen Weg mitgeht, folge ich trotzdem. Ich kehre nicht wieder um. Die Welt im Rücken, sehe ich das Kreuz vor mir, ich kehre nicht wieder um. Das ist auf Deutsch sinngemäß, was wir auf Englisch gerade gesungen haben. Ich liebe dieses Lied. Es hat meine ganze Kindheit in der Kirche begleitet. Überall, wo ich als Kind in die Kirche ging, gab es Gelegenheit, dieses Lied zu singen. Wenn es eine Sache gibt, die alle Christen auf der ganzen Welt gemeinsam haben, dann ist es die Fähigkeit, ihre Entscheidung, Jesus bis zum Ende zu folgen, zu vertreten. Naja, zumindest ist es das, was wir alle singen. Die Realität enttäuscht uns manchmal sehr schnell. Deshalb ist es gut, sich an diese Entscheidung zu erinnern, die wir alle einmal getroffen haben. Es ist gut, sie zu singen, um uns selbst besser davon zu überzeugen. Erinnerst du dich an den Tag, an dem du beschlossen hattest, dein Leben Jesus anzuvertrauen? Achtung, ich spreche gerade nicht vom Tag deiner Taufe. Ich gebe zu, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Und ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Lass uns gemeinsam eine kleine Übung machen. Wir nehmen uns einen Moment Zeit. Wir schließen kurz die Augen und wir versuchen uns zumindest daran zu erinnern, warum wir uns entschieden haben, unser Leben Christus anzuvertrauen. Für diejenigen, die dies noch nicht getan haben, ist noch Zeit. Zögere nicht, denn jeder Tag, der vergeht, ist eine verpasste Gelegenheit, diese schöne Beziehung zu Gott in vollen Zügen zu leben. Nun, versuchen wir uns zu erinnern oder uns vorzustellen, was es für uns bedeutet, in Christus zu sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wie es euch dabei geht, aber für mich tut das unglaublich gut. Nach seiner Auferstehung erschien Jesus seinen Jüngern und verabredete sich mit ihnen auf einem Berg in Galiläa, wie uns das Matthäus-Evangelium berichtet. Dort hielt er seine berühmte Rede. Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Wenn man das gesamte Kapitel 28 des Matthäus-Evangeliums liest, stellt man fest, dass Matthäus es nicht für nötig hält, die verschiedenen anderen Begegnungen Jesu mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung zu erwähnen. Die Kapitel 20 und 21 des Johannesevangeliums zeigen uns beispielsweise, dass Jesus sich nicht nur ein einziges Mal mit seinen Jüngern getroffen hatte. Man kann sich auch die Frage stellen, warum Matthäus ausdrücklich erwähnt, dass sie sich auf einem Berg getroffen haben. Auch zu dieser Frage gibt er uns keine Antwort. Für Matthäus ist es wichtig, seinen Lesern den wahren Grund für sein Werk verständlich zu machen. Das heißt, wenn er die ganze Geschichte des Messias, des Sohnes Gottes, erzählt, dann um der ganzen Welt Gottes Plan bekannt zu machen. Gottes Angebot an die ganze Menschheit, die Versöhnung mit ihm selbst durch das Sühneopfer Jesu. Deshalb konzentriert sich Matthäus auf diese Rede, die alles zusammenfasst, was Jesus für uns getan hat, alles, was Gott von uns erwartet und alles, was der Heilige Geist mit uns und in uns vollbringt. Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Matthäus macht uns von Anfang an klar, mit welcher Autorität Jesus seinen Jüngern Befehle erteilt. Es ist wichtig, dass die Jünger das des Herrn unmissverständlich wissen, dass der Meister das Böse besiegt hat und dass sie sich nun in einer Position der Stärke befinden. Deshalb sollen sie die frohe Botschaft verkünden. Gott hat beschlossen, dem Bösen ein für allemal ein Ende zu setzen, und er verlangt, dass seine Kinder darüber informiert werden, damit diese sich in jedem Fall gut entscheiden können. Wisst ihr, keine Revolution kann ohne zuverlässige und wahrheitsgemäße Informationen vollzogen werden und Bestand haben. Damit eine Information ihre Wirkung entfalten kann, muss auch die Quelle zuverlässig sein. Und was könnte zuverlässiger sein als das Wissen, das Gott selbst gesprochen hat? Besser noch, er handelt. Es ist eine Revolution, die Gott durch den Tod und die Auferstehung Christi vollbracht hat. Und er fordert auch uns auf, zu handeln. Er fordert uns auf, an der Revolution teilzunehmen. Geht hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Wir dürfen uns bewegen, Schwestern und Brüder. Wir sollen nicht untätig bleiben, wenn Christus uns als seine Jünger zum Handeln auffordert. Wir haben die Aufgabe, alle Völker zu Jüngern Christi zu machen. Was bedeutet das für dich? Denk drüber nach. Was bedeutet das für dich? In der Zwischenzeit möchte ich dir sagen, was es für mich bedeutet. Wenn ich einen Bruder oder eine Schwester sehe, wenn wir uns begegnen, ob formell oder informell, spielt keine Rolle. Ich frage mich, ob ich diesen oder diese im Paradies an meiner Seite wiedersehen möchte. Ich frage mich, ob ich etwas tun kann, um diesem oder dieser zu helfen, Gott kennenzulernen. Ich frage mich, ob Gott eine Botschaft für ihn oder sie hat, die er durch mich übermitteln möchte. Manche mögen das als Aktionismus bezeichnen. Das ist es jedoch nicht. Es ist vielmehr eine Einladung, in sich selbst zu schauen. Es ist eine Einladung, sich der Gnade bewusst zu werden, die Gott uns erwiesen hat. Es ist eine Einladung, sich unserer Verantwortung bewusst zu werden, das weiterzugeben, was wir umsonst empfangen haben. Gott hat sich uns offenbart. Er hat uns durch die unvergleichliche Hingabe und Aufopferung seines Sohnes Jesus Christus die Erlösung geschenkt. Mit Liebe erlaubte er uns heute, Kinder Gottes genannt zu werden. Und in dieser Eigenschaft sind wir zu Dienern erster Güte geworden. Jesus kommt bald wieder, wird der Welt immer wieder gesagt. Und das ist wahr. Die Zeit ist knapp. Unser Herr kann jeden Moment wiederkommen. Und wir alle wissen, was das bedeutet. Für manche ist dies die beste aller guten Nachrichten. Für andere hingegen die Nachricht vom sicheren Ende. Und für Letztere verheißt das nichts Gutes. Für uns Christen bedeutet die Wiederkunft Jesu das Ende dieser Zeit der Bosheit und des Elends. Sie bedeutet auch den Beginn einer wunderbaren Zeit der Herrlichkeit und des Friedens. Wer würde sich nicht wünschen, dass jeder Teil dieser Zeit sein könnte? Wisst ihr, manchmal gibt es Menschen, die wir für wirklich schwierig halten. Wenn ich solche Menschen aufzählen würde, würde ich bei der Wiederkunft Jesu noch immer hier stehen. Aber selbst diese Menschen sollten die Gelegenheit nicht verpassen, mit Jesus in diesem neuen Leben zu sein. Glaubt ihr nicht auch? Ich wage zu glauben, dass tief im Inneren jedes hier Anwesenden dieser Wunsch schlummert. Der Wunsch, alle wieder zu sehen, die wir gekannt haben, die wir geliebt haben. Dort oben bei Gott und den Tausenden von Erlösten, die von überall hier gekommen sind.
Ah, was für ein Fest das sein wird.
Dazu sollen wir uns unserer Verantwortung bewusst sein, denke ich. Jünger machen, indem wir hingehen, taufen und lehren. Das ist es, was wir tun sollen. Und zwar jeder Christ. Darum redet man auch von allgemeines Priestertum in der Theologie. Ich komme nochmal dazu gleich. Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das sind laut Matthäus die letzten Worte Jesu. Ah, was für schöne Worte. Ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Stell dir vor, jemand, den du liebst. Stell dir vor, dieser geht fort. Diese Person sagt dir nicht, bis bald oder ich komme in ein oder zwei Monaten wieder. Nein, diese Person sagt dir, ich bin da. Ich bin bis zum Ende bei dir. Was für ein großer Beweis der Zuneigung. Was für eine Aufmerksamkeit. Diese Worte, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Diese Worte lassen uns die große Liebe Christi zu seinen Jüngern deutlich erkennen. Und über den Ausdruck dieser Liebe hinaus lassen sie uns auch erkennen, was der Herr ihnen sagen will. Und zwar, ihr werdet bei der Erfüllung der Aufgabe, die ich euch anvertraut habe, nicht allein sein. Der Geist der Wahrheit, den er ihnen versprochen hatte, wird dabei sein und an ihrer Seite wirken. Wenn wir die gewaltige Arbeit betrachten, die die Apostel und die ersten Christen geleistet haben, können wir nur sprachlos sein angesichts der Größe und Treue unseres Gottes. Unser Herr hält seine Versprechen. Seine Worte sind keine leeren Versprechungen. Im Gegensatz zum Menschen, der sich je nach Laune verändert, bleibt unser Gott in seinem Wesen beständig. Was er seinen Kindern von gestern gesagt hat, gilt auch für seine Kinder von heute und morgen. Deshalb denke ich, dass das allgemeine Priestertum für uns genauso aktuell ist wie gestern für die ersten Christen. Der Apostel Petrus erklärte nämlich: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Wir sollen das, was wir als Kinder Gottes übernommen haben, kontinuierlich in die Praxis umsetzen. Christsein, meine lieben Geschwister, ist eine Sache des Herzens und des Tuns. Wir haben das Privileg, mit Gott zu arbeiten. Das allgemeine Priestertum, auch das Priestertum aller Gläubigen genannt, lädt uns ein, uns zu entschließen, aktiv für das Reich Christi zu arbeiten. Als wir Christen wurden, hat Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Dieser hat uns alle anderen Gaben offenbart, deren Empfänger wir sind. Diese Gaben sind dazu bestimmt, genutzt zu werden. Wir dürfen sie im Dienst unserer Gemeinschaft und vor allem im Dienst unserer Schwestern und Brüder einsetzen, die noch auf dem Weg zurück in die Herde sind. Wir sollten uns nicht damit zufrieden geben, gerettet zu sein und dann war's das. In diesem Wettlauf gegen die Zeit soll nicht jeder für sich allein stehen. Stell dir vor, du bist nach einer großen Katastrophe der einzige Überlebende. Was nützt das? Was nützt das? Leben hat nur dann einen Sinn, wenn es mit anderen geteilt werden kann. Das haben nicht wir so entschieden, sondern Gott selbst. Umso mehr, wenn es um das christliche Leben geht. Daher hätten wir viel zu gewinnen, wenn wir als Siebentagsadventisten zu unseren Wurzeln zurückkehren würden und das allgemeine Priestertum in Fülle leben. Jeden Sabbat kommen wir in die Gemeinde. Das ist gut. Wir engagieren uns in gemeindlichen Aktivitäten. Das ist sehr wichtig. Das allgemeine Priestertum lädt uns außerdem ein, Seele für das Reich Gottes zu gewinnen. Manche werden denken, Ja, okay, das ist alles schön und gut, aber was bedeutet das konkret? Was wird von mir erwartet? Was muss ich konkret tun? Nun, ich würde antworten, bete und handle. Bitte Gott, dir klar zu zeigen, was er von dir erwartet, wenn es um den Aufbau seines Reiches geht. Bitte Gott, dir jemanden zu schicken, zum Beispiel, der ihn kennenlernen soll. Bete für diese Person. Lade diese Person ein, dich bei deinen täglichen Bibelstudien zu begleiten. Öffne deine Tür für diejenigen, die nach Gott hungern und dürsten. Suche aktiv nach jemandem, den du auf dem Weg des Glaubens begleiten kannst. Lade deine Nachbarn zum Essen zu dir nach Hause ein und finde eine Gelegenheit, ihm von deiner Erfahrung mit Gott zu erzählen. Gründe eine kleine Gruppe bei dir zu Hause. Teile, was du umsonst empfangen hast. Ehre Gott, indem du ihn anbetest und anderen von ihm erzählst. Hab keine Angst und schäm dich nicht, das Wort Christi weiterzugeben. Für manche mag es Wahnsinn sein. Für andere ist es unverzichtbar, denn es rettet. Deshalb sollen wir es auch weitergeben. Wenn wir es nicht tun, könnte Gott die leblosen Dinge zum Sprechen bringen. Und wenn wir es nicht tun, könnte der Widersacher unser Schweigen als eigen Eingeständnis der Kapitulation und Niederlage interpretieren. Meine lieben Freunde, ich glaube, dass wir eine der schwierigsten Zeiten in der Geschichte der Menschheit erleben. Manche werden das Gegenteil behaupten, ich weiß. Und sie können dies mit vielen Argumenten beweisen. Andere werden sagen, dass es in der Vergangenheit nie anders war. Jede Generation hat ihre Zeit immer als die schwierigste angesehen. Ich würde dem auch nicht widersprechen. Aber wir haben nicht in der Vergangenheit gelebt. Wir leben in der Gegenwart. Diese Zeit wurde uns von unserem himmlischen Vater gegeben und das macht einen Unterschied. Das bedeutet, das, was wir uns, unabhängig davon, was in der Vergangenheit war, nicht auf das konzentrieren sollten, was uns die Geschichtsbücher erzählen, und wir sollten uns auch nicht darauf konzentrieren, was die Zukunft für uns bereithält. Nein, wir sollten vielmehr auf Gott vertrauen in dem, was er für uns in der Gegenwart anvertraut. Und was er uns im Moment gewährt, ist, dass wir uns einer extremen Schwierigkeit bei der Arbeit stellen müssen, um Seelen für sein Reich zu gewinnen. Die Ablehnung des Gotteswortes ist überall zu spüren. Die Menschen sind egoistisch und egozentrisch geworden. Sie sind unempfindlich und verschlossen gegenüber der wahren Liebe. Genau wie Jesus es angekündigt hat, als er in Matthäus 24 auf die Frage seiner Jünger antwortete: Was wird das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt sein? Er sagte: Passt auf, dass euch niemand in die Irre führt. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus. Damit werden sie viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, dass ihr nicht erschreckt. Denn das muss so geschehen. Aber das ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Reich das andere angreifen. An vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Geburtswehen. Dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 4 bis 14. Liebe Geschwister, ohne dass wir es merken, kann sich unser Christsein als bloße Gewohnheit entpuppen. In dem Sinne, dass uns schon so lange gesagt wird, dass Jesus bald wiederkommt. Und bis jetzt ist noch nichts passiert. Im Gegenteil, bis jetzt wiederholen sich dieselben Dinge Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, Jahrhundert für Jahrhundert. Ich weiß, dass bald relativ dehnbar sein kann. Ich weiß auch, dass das Warten unvorstellbare Dinge bewirken kann. Aber die Zeit, die wir hier auf Erden verbringen dürfen, ist wirklich kurz. Zu kurz, als dass wir die Wege des Herrn begreifen könnten. Daher ist es nicht unsere Aufgabe zu wissen, wann genau der Herr beschlossen hat, die letzte Posaune erklingen zu lassen. Das sagt Jesus selbst. Wir sind vielmehr aufgefordert, mit anzupacken. Wir sind aufgefordert, zu säen und für den großen Tag der Ernte zu arbeiten. Lass uns also nicht wie die Arbeiter im Gleichnis Christi sein, die sagen, oh, der Herr kommt nicht so schnell, also lass uns tanzen, singen und die Zeit nutzen, in der er nicht da ist, um uns um unsere eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Denn der Tag der Wiederkunft Christi wird wie ein Dieb kommen, sagt uns die Heilige Schrift. Wir alle kennen den Text des Apostels Paulus, der sagt, dass jeder, der in Christus ist, eine neue Schöpfung ist. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Was wir jedoch kaum betonen, sei es aus Unwissenheit oder aus Desinteresse, ist, dass Paulus damit noch nicht am Ende ist. Er fährt fort. Er fährt fort und sagt, das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Und jetzt kommt's. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und, jetzt kommt es nochmal, uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Und nochmal, Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So sehen wir also, liebe Geschwister, dass unsere Rolle als Christen, als Jünger Christi nicht unbedeutend ist. Wir sind gebeten, in die Gemeinde zu kommen und uns aktiv in die Angelegenheiten der Gemeinde einzubringen. Wir sind gebeten, in die Angelegenheiten der Gemeinde einzubringen und zu versuchen, das Evangelium Christi denen zu verkünden, die in der Welt noch stehen. Wir sollen alles tun, damit diese frohe Botschaft, für die sich die ersten Apostel Christi eingesetzt haben, alle Menschen in unserer Umgebung erreicht. Wir müssen keine Aktionisten für Christus werden. Nein, vielmehr sollen wir uns der Notwendigkeit bewusst sein, dass die Welt Christus als Retter braucht. Ja, wir sind gerettet. Aber wie viele sind noch unter der Macht des Teufels? Wie viele sind noch in den Händen des Versuchers? Wie viele können sich nicht davon befreien? Und sehr oft sind das sehr viele, die wir auch lieben. Liebe Geschwister, Christsein bedeutet, Nachfolger Christi zu sein. Nachfolger sein bedeutet, sich engagieren im Christi-Dienst, mit Liebe eingebunden zu sein. Es gibt kein Christsein ohne Liebe und aktiven Dienst. Sei es in der Gemeinde oder an seinen Mitmenschen. Die einfachste Lösung ist nicht immer die beste. Der bequeme Weg führt nicht immer zum Ziel. Also bitte, lasst uns das enge Tor suchen. Lasst uns den dornigen Weg gehen. Lasst uns mit unserem Herrn arbeiten. Möge Gott mit uns sein. Amen.